Herzlich willkommen beim Familienrat-Podcast. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Matze Hiescher, Gründer von Mit Vergnügen, Familienvater und Fragensteller.
Unser Ziel ist es, Kinder besser zu verstehen, indem wir versuchen, eure Fragen rund um Erziehung und Beziehung und den Alltag mit klein und groß zu beantworten.
Wie spricht man am besten über Herausforderungen im Familienalltag?
Was brauchen unsere Kinder wirklich und wie gelingt es, Gleichgewicht im Familienleben zu finden?
Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank. Und heute habe ich zwei Männer gegenüber sitzen, nämlich einmal Matze und einmal Bob.
Hallo, hallo.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Puh, ich bin ganz aufgeregt.
Ja, ist schön, ganz ungewohnt. Ne?
Ja,
normalerweise sitzen wir zu zweit nur da oder sehen uns auf dem Bildschirm und jetzt sitzen wir hier zu dritt. Die schöne Übergabefolge.
Ich sitze auf deinem Platz.
Das stimmt.
Wie ich mir habe sagen lassen, was mich auch sehr ehrt und mich nervös macht. So fühlt sich also Matze.
Genau, ich sitze immer da, wo du sitzt, aber dadurch, dass ich dann immer Fragen stelle und in so eine Fragenrolle komme, und das soll ja heute ein bisschen was anderes sein, ist es für mich angenehmer, tatsächlich woanders zu sitzen.
Interessant, oder? Dass man dann Plätze tauscht und dass Rolle auch was mit dem Platz zu tun hat.
Voll, ja.
Und im Grunde genommen machen wir diese Übergabefolge ja, weil man fast sagen muss, du saßt, zumindest was den Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank angeht.
Ja, das stimmt.
Viele werden es das letzte Mal ja schon gehört haben in der Folge, in der ihr euch ja schon länger darüber unterhalten habt, wie es ist, sich loszueisen und trotzdem...
Trennung und Abschied zu
Trennung
gestalten.
Und Abschied, genau. Mhm. Trennung und Abschied, Nähe und Distanz. Es war eine sehr intensive Folge, fand ich. Habe ich Katja dann auch direkt geschrieben.
Mhm. Wir haben festgestellt und ich habe festgestellt, dass ich dazu neige, in ernsten Situationen Scherze zu machen. Das hat Stefanie, meine Frau, dann auch nochmal bestätigt.
Ja, weil es einfacher ist, vielleicht da sozusagen mit Humor sich ein bisschen zu distanzieren, als auch ins Gefühl reinzugehen. Ich bin ja eher der Gefühlstaucher.
Ja.
Ja, ich finde einfach, also ich habe auch nochmal so drüber nachgedacht, über die Gestaltung von Abschied und Trennung. Und ich trage das ja so ein bisschen vor mir her, dass ich immer sage oder das so empfinde, dass ich so ein Thema mit Abschied und Trennung habe. Und merke jetzt mit zunehmender Lebenserfahrung und mehreren Abschieden und Trennungen, dass es vor allen Dingen um eine innere Einstellung geht. Also sich einzustellen darauf, sich zu verabschieden und sich zu trennen. Und was das für innere Prozesse sind und denke, das ist ja auch oft das Problem, wenn wir einen Menschen verlieren oder so, dann werde ich gleich, habe ich einen Kloß im Hals? Nein, wenn man Menschen verliert und es so plötzlich kommt auf einmal und man eben nicht die Möglichkeit hatte, sich einzustellen darauf, ja, weil eigentlich das Thema Trennung und Abschied ist ja nicht so besonders, also ist schon besonders, aber ist nicht eigentlich das Thema, sondern das, was an innerer Arbeit dann folgt, also zu gucken, was war, was ist, was sein wird und das mit Gefühl zu füllen.
Ja.
Ich würde da gerne direkt eine Frage an euch richten und vorher ganz kurz die HörerInnen mit ins Boot nehmen, denn diese Folge ist ja mal eine absolute Ausnahme. Wir haben keinerlei Fragestellung. Nach dieser Folge gibt es wieder Briefe und Fragen, wie man es seit jeher kennt, die wir dann besprechen in einer halben Stunde, sondern heute gibt es, wir sehen hier alle gerade, wie wir hier sitzen, Fragen, die wir uns gleich gegenseitig stellen, damit wir alle Leute aus dem Familienrat und auch den sich verabschiedenden Matze noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Aber jetzt ist mir gerade eine Frage gekommen, weil du von Abschied gesprochen hast. Mhm. Ist eine schwierige Frage. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr Freunde verloren habt im Sinne eines Schlussmachens? Also das heißt, da war jemand Freund, und dann war er oder sie das nicht mehr? Und wie seid ihr damit umgegangen?
Nee, ich kenne kein Schlussmachen unter Freunden. Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne sozusagen das Ende einer Freundschaft durch Tod, das kenne ich. Ich bin da fasziniert davon, wenn ich davon höre, dass jemand eine Freundschaft so beendet hat und mit einer Freundschaft Schluss gemacht hat. Das habe ich aber noch nie gehabt, nee.
Interessant, ja. Das heißt, du bist jetzt wie alt?
44.
Du bist 44 und hast in deinem Leben noch nie Menschen verabschiedet, die dich eine Zeit lang auf dem Weg begleitet haben und dann irgendwann nicht mehr so nah an dir waren oder es sich nicht mehr getragen hat?
Nee, es ist eher so, dass es manche Sachen, also Schluss machen heißt ja auch meistens, zumindest wie ich es kenne, dass sich wirklich was konkret geändert hat durch etwas anderes. Mhm. So, man wurde verletzt, betrogen, mhm. man ist wo ganz anders. Ich kenne aber natürlich auslaufende Freundschaften, die sich so, mhm. man hat sich aus den Augen verloren. Mhm. Das kenne ich voll.
Das meinte ich aber auch nicht.
Nee, also, genau, aber das ist dann klar. So die Zeit, aber dass man wirklich sagt, ich habe oder du hast und wir haben hier zu doll gegen unsere Werte oder was auch immer, das kenne ich nicht.
Aber mich hat's gerade interessiert, dass du ihn so fragst, so nach dem Motto, wie, du hast das noch nie erlebt, weil als ich das erlebt habe, mal mit einem Freund, und da ging es nicht nur um mich, sondern wir waren eine Clique, und er hat im Grunde genommen gesagt, ich bin nicht mehr daran interessiert, dass wir weiterhin, also es war Schluss machen. Das war wirklich so eine, und vorher wäre mir das gar nicht in den Sinn gekommen, in Bezug auf Freundschaft, das überhaupt in Betracht zu ziehen, dass sowas möglich ist. Also deshalb, da war ich völlig konsterniert und konnte in Bezug auf das, was du gesagt hast, ich konnte mich nicht vorbereiten, also es hat mich echt ein bisschen dann mitgenommen.
Getroffen, ja. Also ich habe das schon mehrfach erlebt. Ich überlege jetzt gerade, wo ist der Unterschied zwischen Auslaufen und sich aus dem Auge verlieren, weil dann ja auch ein Interesse irgendwie nachlässt. Ne? Also eine Freundschaft muss man ja auch pflegen und irgendwie Energie reingeben. Aber ich erinnere zwei Situationen. Also einmal, wo ich das erlebt, also mit Frauen, mit Freundinnen. Einmal, wo ich sozusagen gespürt habe, da ist kein Rankommen mehr und auch sehr betroffen war. Irgendwie ging es mir so ein bisschen wie dir, Bob. Und da auch überhaupt nicht das für möglich gehalten hätte, dass es keine Auseinandersetzung gibt. Also diesen Übergang nicht zu haben, sondern immer wieder anzurufen, an Anlässen oder auch zwischendurch sich zu melden, zu sagen, hey, ich merke, irgendwas ist, was ist denn? Und dann zu spüren, da ist einfach wie so eine Wand, ja, wie so eine Betonwand, da kommt man gar nicht durch. Und ich habe das dann verstanden, dass das so ist, und habe dann eben auch eine innere Arbeit gemacht, habe mich dann innerlich verabschiedet, auch mit Trauer und mit Schmerz, so ein bisschen, weil das wirklich auch jemand ist, der also zu meiner Familie gehört hat und Patentante auch von meinem Kind war, eine meiner Kinder. Und es einfach auch traurig war. Und heute, wenn ich drüber spreche, bedauere ich, dass wir das nicht anders hinbekommen haben und denke aber auch, es muss irgendwas vorgefallen sein, was so schwerwiegend ist. Und unsere Freundschaft war offensichtlich nicht so tragfähig, dass das zwischen uns, also dass sie mir das vielleicht zugetraut hat, ja. Und ein zweites Mal habe ich das jetzt erlebt, als ich sowieso jetzt so vor 2 Jahren hat viel Trennung und Abschied angestanden und auch nochmal so die Frage, wie will ich leben und wer ist nah in meinem Leben und wer gehört dazu. Und ich habe mir tatsächlich auch erlaubt zu gucken, was heißt für mich Freundschaft und was bedeutet es. Und habe dann eine nahe Freundin von mir, die, ja, wo es einfach im Kontakt so schwierig war und wo ich mich nicht mehr gefühlt habe, versucht, mit der in Auseinandersetzung zu gehen und dann gemerkt, die Energie, es zieht so viel Energie und es verändert sich nichts. Und ich habe dann gesagt, lass es uns bitte so stehen lassen. Für mich ist es so, ich habe die Entscheidung in meinem Leben getroffen, dass ich mit Menschen zusammen sein möchte, wo ich mich gefühlt fühle. Das heißt nicht, dass wir einig sein müssen, aber dass jemand irgendwie mich anschaut und sagt, aus deiner Sicht kann ich das verstehen und ich fühle das, was du sagst, in Klammern, auch wenn ich einen anderen Standpunkt habe. Ja, und das war für mich auch, also ich merke auch, wenn ich jetzt drüber rede, dass ich so Herzklopfen bekomme, weil ihr das auch so, also ihr habt es ja so ein bisschen moralisch, also es klang für mich jetzt fast so ein bisschen moralisch. Ihr habt es nicht gesagt, ne, aber so, das macht man nicht oder man kommt da gar nicht drauf. Und ich finde so, dieses sich zu erlauben, zu gucken, was will ich, und dann eben auch sich für sich zu entscheiden, heißt natürlich auch ein Stück, sich gegen jemanden zu entscheiden. Aber für mich ist das auch neu, also mir das zu erlauben, mich wirklich ernst zu nehmen und eben nicht weiter in einer Beziehung zu sein, in einer freundschaftlichen Beziehung zu sein, wo ich eigentlich merke, ich fühle mich da nicht wohl, und dann die Treffen weiter auseinanderzuziehen und ja, das ist einfach nicht authentisch, ja.
Aber ich würde es auch nicht moralisieren, ehrlich gesagt. Bei mir war es eher so, es war gar nicht so, das macht man nicht, sondern im Sinne von, ich wusste gar nicht, dass das geht. So, aber jetzt ist es...
Aber das ist doch interessant, oder? Dass
schon,
wir denken, das geht nicht.
Schon,
also
schon.
Hat ja auch was mit einer Verpflichtung oder einer emotionalen Verpflichtung vielleicht zu tun.
Ja. Aber wir werden ja im Familienrat bestimmt auch zum Beispiel über Pubertät und jetzt später, also wie man jemanden kennenlernt, erster Kuss und solche Sachen mal sprechen.
Aha.
Und also ich gehe mal davon aus. Und das sind, ich finde, gerade diese Zeit ist voll von, ich wusste nicht, dass sowas möglich ist. Ja. Also alleine der erste Kuss ist, glaube ich, sowas wie, ich wusste nicht, dass sowas auf der Welt möglich ist. Also insofern, ich wollte nur einen sanften Übergang machen, weil wir haben ja ganz viele Fragen hier und die sind nicht alle so ganz schwerwiegend.
Na, wer weiß.
Schauen wir mal.
Wer weiß, genau, schauen wir mal. Möchte jemand von euch mal so reingreifen?
Ich fange mal an. Ich überlege jetzt, ob ich einmal komme. Katja hat noch einer dazu geschrieben. Ne?
Ja, aber der vielleicht muss ja jetzt nicht sofort sein.
Also. Mhm. Die Frage würde ich gern Bob stellen. Bei welcher Art Lehrer, Lehrerin hast du als Schüler am meisten gelernt?
Bei meinem Klassenlehrer. Ich war ja auf einer Waldorfschule, das heißt, man hat da 8 Jahre lang einen Klassenlehrer. Und das ist gleichzeitig ganz fantastisch, wenn es ein guter ist, und ganz, ganz schlimm, wenn es ein schlechter ist, kann man sich vorstellen. Das heißt,
was ist gut und was ist schlecht?
Naja, die alleinige Tatsache, dass man sehr starken Bezug hat. Mhm. Das heißt, ich kann mich daran erinnern, und das, da möchte ich jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, sozusagen rückwirkend, aber dass der Klassenlehrer unter uns nicht besonders gut war. Also cholerisch und Lieblinge und was weiß ich nicht was. Und das ist dann halt ein Problem, wenn man den so lange hat. Unser Klassenlehrer hatte 2 Dinge, die ich mitgenommen habe. Erstens eine unglaubliche Diagnosegabe. Also das heißt, ich habe mal mit drei Freunden, der eine hat sich verabschiedet, so schließt sich sozusagen schon der Kreis, eine kleine Tour gemacht nach Holland auf einen Campingplatz, und wir haben unsere alten Zeugnisse mitgenommen und haben uns die vorgelesen. Dann haben wir diese Zeugnisse in der Waldorfschule, das ist wirklich 1,5 Seiten mit Füller geschrieben. Und dann haben wir uns die vorgelesen, und in dem nächsten Jahr kriegt man dann immer einen Zeugnisspruch, der darauf passt, was da jeweils steht. Und das war so präzise, was da stand, dass wir wirklich gedacht haben, irre. Der hat einfach unheimlich gutes Gefühl, den Einzelnen zu sehen, bei einer Klasse von 42 Kindern. Gleichzeitig hat das dazu geführt, hat er uns hinterher beim Klassentreffen gesagt, dass er zum Beispiel auf Rechtschreibung und Grammatik 0 Wert gelegt hat. Das heißt halt, als ich angefangen habe, Germanistik zu studieren, hatte ich erstmal eine richtig beschissene Note. Wegen diesen Formalia. Mhm. Hat mich aber dazu gebracht zu denken, das kann man lernen, aber die Freude daran, Dinge zu lernen, die er uns ermöglicht hat, also unter anderem, ne, da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Die kann man nicht lernen. Also insofern ist es auf jeden Fall mein Klassenlehrer. Habt ihr vielleicht so als kleiner Schwenk der Frage einen Lehrer, wo ihr gesagt habt, ich weiß, dass der mich damals mit einem Satz berührt hat oder vielleicht sogar in eine Richtung geschubst hat? Manchmal negativ.
Ich habe meine Schulzeit auf jeden Fall so wunderbar eingepackt. In so eine Schachtel im Keller. Und ich hätte zum Beispiel, sowas hatte ich gar nicht. Also so einen Lehrer, wo ich dachte, oder eine Lehrerin, ach toll. Nee, ehrlich gesagt nicht. Und ich war, der letzte Schultag war der schönste Tag meines Lebens.
Echt?
Ja, absolut. Mhm. Mit ganz, also auf Nimmerwiedersehen allerseits. Genau.
Ja. Also ich meine nicht, dass man das nicht häufiger hört. Das ist ja einer der Gründe, warum ich quasi jeden Tag rumkrakele, dass ich das Schulsystem ändern muss. Aber kein Lehrer. Jetzt werde ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
Nein, muss man nicht. Nee, das ist, nee,
doch, ich es ist schon das, ein bisschen traurig.
Es ist ein bisschen traurig, aber ich finde es auch, also erstens die Feststellung, es gibt ja so viele tolle Menschen da draußen. Also dass auch das, ne, diese Frage, man sagt ja Lehrer und Schule, das geht ja immer so zusammen, wird es zusammengehalten. Und dann hat man vielleicht wie ich eine schlechte Schulerfahrung und sagt, da gab es keinen einzigen Lehrer oder Lehrerin, die irgendwie so, die für mich wichtig war. Aber es gab danach so viele unfassbar geile Lehrer und Lehrerinnen in so vielen verschiedenen Feldern, dass ich gar nichts, ich kann, das, für mich ist es nicht Lehrer oder Lehrerin ist gleich doof, sondern ich hatte einfach nicht das Glück, die richtigen in der Schulzeit kennenzulernen. Und deswegen habe ich da, ist es für mich schade, dass es so war, aber ich habe tolle Leute da kennengelernt, Freunde, und ich bin froh, dass ich da weg bin. Und ich finde, ich würde auch nicht nur sagen, also das hat ja auch, ist ja auch beidseitig, also ich würde auch nicht sagen, dass irgendein Lehrer sagen würde, Matthias Hiescher, also das war...
Der hat immer die guten Fragen gestellt. Ja,
das war richtig toll.
Da zeichnet sich was ab.
Also ich finde das auch schade, dass das nicht so ist, dass das einer sagen wird, weil dann wäre es ja auch ein guter Lehrer gewesen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich finde es total interessant, weil während ich euch so zugehört habe, habe ich gedacht, es ist ja gar nicht nur entscheidend, wie diese Zeit war und wem wir da begegnet sind, sondern was daraus erwachsen ist. Und es ist so interessant, dass du, Bob, an diesen Stellen, wo du so gute Erfahrungen gemacht hast, jetzt in der Welt stehst und sagst, das Schulsystem muss sich ändern und sozusagen viel Energie da reingibst und eine Umwälzung in Gang bringst. Und dass Matze irgendwie sich ein Sprachrohr geschaffen hat, was viele, viele Menschen hören und wahrnehmen. Und eigentlich, ja, du hast ja auch am Anfang, oder dein Buch heißt doch auch so, ne?
Die Schule meines Lebens.
Schule meines Lebens, ja. Also dieses, ich will lernen und ich will Fragen stellen und ich will verstehen, wie Menschen ticken. Ja, so. Also das finde ich irgendwie so schön. Also deswegen ist es vielleicht in Anführungsstrichen nicht schlimm und gleichzeitig ist es eben doch schlimm, weil, also so schlimm, dass du ja die Sachen in den Keller packen musstest und ich kann mich da Schluck nur anschließen. Also ich habe ja eine totale krumme Schulkarriere gemacht. Also Karriere ist ja auch ein komisches Wort in Bezug auf Schule, aber meine Mutter ist ja selbst auch Lehrerin gewesen und ich bin tatsächlich auf die Schule meiner Mutter gegangen und auch Grundschule war mein Vater dann auch noch Religionslehrer. Also es war alles nicht so, es war alles durchzogen, dieser Raum auch durch viel Erwartung und viel persönliche Beziehung. Also ich konnte gar nicht lernen. Ich hatte auch keine Lehrer, die mir irgendwie in die Augen geschaut haben oder irgendwas in mir gesehen haben. Es gab schon so einzelne Sätze. Ich war aber auch immer sehr dankbar, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde nicht über die Leistung bewertet oder eingeordnet, sondern jemand sieht mich irgendwie. Also wir wissen ja auch heute, Kinder lernen über Beziehungen, ja. Und auch ich stehe wahrscheinlich nicht an der Stelle, an der ich jetzt stehe, einfach so, sondern auch sicherlich aus dem, was da erwachsen ist. Aber ich habe ja dann Abendgymnasium gemacht. Also ich habe eine Lehre gemacht nach der mittleren Reife und wusste dann schon mal, was ich nicht machen möchte und habe die dann auch mehr recht als schlecht zwischendrin irgendwie ja so erlebt und war auch nicht gut und dann habe ich aber festgestellt, ich kann verkürzen. Wenn ich verkürze, muss ich aber gut sein und dann kann ich sozusagen, es war für mich so irgendwie so wie so Nadelöhr in die Freiheit und dann habe ich verkürzt und habe das Ganze auch mit 2 abgeschlossen, also Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin war das damals beim Anwalt. Da wollte ich unbedingt raus, aber ich wollte es abschließen oder ich sollte und musste und wollte dann auch. Und dann habe ich mich direkt am nächsten Tag auf dem Abendgymnasium angemeldet. Und das war eigentlich schon mal gut, weil ich das selbst wollte und weil ich dort die Jüngste war. Also da waren viele Menschen, die so alt sind wie du und ich heute. Ich habe dort so viele gute Kontakte gehabt und also dieses, wir wollen noch mal lernen, wir wollen einen Abschluss haben. Das hat irgendwie zusammengeschweißt. Und ich habe dort auch viele Menschen, also viele Lehrende getroffen, die eine andere Form von Lernen irgendwie in die Klasse reingebracht haben. Und das war schon sehr besonders. Ja. Also ich war dann auch befreundet mit einem der Lehrer und der ist mittlerweile schon verstorben. Aber das war so ein bisschen so was Heilsames noch mal.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Mowgli. Wer wünscht sich nicht, dass sein Kind mehr draußen ist, mehr Abenteuergeist entwickelt und Zeit zum Forschen in der Natur hat? Vielleicht ein bisschen so sehr wie der kleine Mowgli, das neugierige Dschungelkind. Wenn wir draußen sind, den Wind auf der Nase spüren, können wir richtig gut durchatmen. Die Natur ist unser Erholungsraum und Kraftort überhaupt. Wenn unsere Kinder dann völlig fasziniert Feuerwanzen und Co. beobachten, spüren wir das sogar noch deutlicher. Und solche Abenteuer bringen Familien wieder zusammen, wenn ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt bei der Jonglage zwischen To-Dos und Familienzeit. Wir können natürlich nicht wie Mowgli so ganz einfach in den Dschungel spazieren und mit sprechenden Tieren spielen, also schön wär's, aber eine Scheibe davon abschneiden, das können wir uns schon. Die Mowgli Stiftung hat die Vision, Kindern und Familien mehr Mowgli-Momente zu schenken. Das Berliner Team bietet an verschiedenen Standorten naturpädagogische Tage für Kinder an. Darüber findet ihr draußen Tipps, Naturaktivitäten und vieles mehr auf der mowgli-stiftung.de Webseite. mowgli-stiftung.de. Also geht raus und tankt richtig, richtig Energie. Und die Snacks von Mowgli in Bio- und Demeter-Qualität sind perfekt für euer nächstes Familienpicknick zwischen all diesen Abenteuern. Also wir sind große Fans und greifen tatsächlich regelmäßig in Drogeriemärkten, Bioläden oder im Mowgli Online-Shop zu. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank an Mowgli für die Unterstützung dieser Folge. Und nun geht's weiter.
Mir ist gerade noch eine Frage gekommen, weil du über Matzes Gespräche gesprochen hast und weil es mir zumindest beim Hören oftmals so geht, dass das ja insofern auch Lernprozesse sind, als dass sich Perspektiven im besten Fall ändern. Ich würde, glaube ich, mich aus dem Fenster lehnen und sagen, jeder Lernprozess ist ein Veränderungsprozess, wenn der gut läuft. Das heißt, wir haben es, Polarisierung bedeutet immer, Leute wollen nicht weiterlernen. Polarisierung bedeutet, sie sind zu träge, eine andere Perspektive auch nur in Betracht zu ziehen. Also mir geht das zumindest häufig so, dass man sich dann so ein wenig biegt und möglicherweise dann zu einer anderen Perspektive kommt. Jetzt meine Frage, kannst du dich dran erinnern, Matze? Und ich weiß nicht, Katja, das ist dein Podcast, das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank. Deshalb weiß ich nicht, ob man die Frage auch an dich weiterleiten kann. Aber kannst du dich erinnern an eine Folge, wo du nach dem Gespräch, also da wird es einige geben, aber wo du nach dem Gespräch dachtest, okay, jetzt muss ich diese Perspektive auf diesen Erziehungsaspekt oder auf diese Beziehung, da muss ich jetzt nochmal vielleicht neu drüber nachdenken, das hat mir einen Impuls gegeben. Ist schwierig, ne? Ihr habt 5 Jahre lang Folgen gemacht, ist schon klar. Also wenn es, vielleicht fällt da jetzt nicht so schnell was
an. Doch, da kann ich, da weiß ich sofort was. Bei mir war es die erste Folge und das Wort terrorisieren. Mhm. Katja kann sich da auch noch dran erinnern. Ja. Weil ich schnell gemerkt habe, also das war mir vorher überhaupt nicht
bewusst.
Also
das Kinder terrorisieren, ne?
Genau, also das gab eine Frage, mein Kind terrorisiert unsere Familie oder mich, wie auch immer. Und Katja ist total auf das Wort terrorisieren gegangen und gesagt, naja, also ist ein Kind, 5, 6 Jahre wird es gewesen sein, wie kann denn ein Kind Terror ausüben? Mhm. Und das ist in all den Folgen immer wieder gleich geblieben. Und also mal mehr, mal weniger natürlich. Aber wie wichtig, wissen wir alle, Sprache ist. Und das natürlich auch in Bezug auf Beziehung, ne, also Beziehung statt Erziehung und solche Sachen. Und dass das wirklich so ist, wenn man, also ich habe durch die Fragen und durch die Antworten vor allen Dingen von Katja dann gemerkt, okay, wenn ich ein Wort sage zu unserem Sohn und merke, und dann, wenn es gut läuft, habe ich da sowieso einen Fuß in der Tür und kann mich gleichzeitig so ein bisschen aus der Vogelperspektive beobachten. Und wenn ich merke, da kommt irgendwie so ein Wort, was überhaupt nicht in diesen Kreis hier reinpasst, sondern eher vielleicht in Kriegsgebieten irgendwie wohnhaft ist, dann merke ich, ah ja, das ist ja irgendwie ein völlig falscher Blick. Und wie sehr Sprache dann auch die eigenen Muster verändern kann, die Beziehung verändern kann und man sich selbst dadurch natürlich auch auf die Schliche kommt, weil man merkt, ah ja, guck mal, ich benutze dieses Wort immer.
Ja, und das ist ja dann, man ist ja dann im inneren Kampf. Ne?
Genau.
Also man ist im inneren Kampf und benutzt dann Kampfvokabeln und das ist ja wieder ein schöner Hinweis, irgendwie den Fokus auf sich zu richten und zu überlegen, wo stehe ich eigentlich gerade? Ja.
Und das ist etwas, was von der ersten Folge war. Es war natürlich dann gleich ein krasses Wort auch, aber was immer wieder, wo ich gemerkt habe, wenn ich Fragen vorgelesen habe, man liest das so und denkt, ah ja, Und worauf du dann wieder, das hätte ich überhaupt nicht, also okay, ja, klar, stimmt, macht Sinn, aber das hätte ich nicht rausgelesen.
Ja, das sagt ja viel über den anderen aus.
Ja, voll, ne?
Das ist auch übrigens schön, das wird ja wahrgenommen. Ich habe letztens meine Rezension gelesen zum Familienrat, wo jemand explizit sich nochmal dafür bedankt, dass eben Perspektiven eingenommen werden und nicht direkte Empfehlungen ausgesprochen. Ja, nicht im Sinne von, naja, du darfst das jetzt nicht so machen oder an deiner Stelle würde ich es genau so machen, sondern dass eben so etwas getan wird. Nämlich erstmal in so eine Distanz gehen, zum Beispiel zur Sprache oder zur Handlungsweise und erstmal zu überdenken, wie kommt es dazu, welche Gründe liegen vor und dann tiefer reingehen, welche Bedürfnisse und so weiter. Also
ich könnte zu der Frage sagen, dass ich da auch schon wieder sprachlich für mich das nochmal umändere. Also für mich ist es kein Lernprozess, sondern es ist eine Erfahrung, die ich mache und die mich beeindruckt und die irgendwie in Dimensionen reinführt, in die ich ja sonst in dieser Form nicht gehen würde. Und das ist einfach das Schöne an diesem Podcast und auch an den Gesprächen mit Matze immer wieder gewesen, dass wir einfach natürlich vor Mikro on air, aber eben auch dahinter diese Gespräche haben, wo ich danach nach mehreren Stunden irgendwie mit Matze rausgehe und denke, wie schön. Also, was ich heute wieder erfahren habe, wie wir uns begegnet sind, das ist im besten Falle ja eine richtig intensive Begegnung. Ja, und vielleicht ist das was, was eben die ZuhörerInnen auch merken und dass sie uns auch irgendwie begegnen können über diesen Podcast. Und das war war und ist das Schöne zwischen Matze und mir und vielleicht auch in anderen Beziehungen. Und das war aber auch gleichzeitig ja auch so ein bisschen die Herausforderung, jemanden zu finden, wo diese Freude und die Begeisterung und dieses Gefühl, ich mache eine Erfahrung, eine Beziehungserfahrung auch zu finden wieder. Ja, und da bin ich sehr froh und dankbar, dass das Universum dich hier reingespült hat.
Wir alle, Katja. Möchtest du eine Frage noch nehmen?
Ja. Ich nehme mal, ich muss gucken.
Man muss ja dazu sagen, dass wir theoretisch diese Fragen hätten anschauen können. Ich habe es nicht gemacht. Ich mache das nie. Ich möchte auch keine Vorgespräche führen. Niemals. Weil ich dann immer denke, wenn ich mir die Gedanken schon vorher gemacht habe, dann sind sie danach ausgeleiert und benutzt. Und deshalb bin ich wirklich gespannt.
Ja, also ich habe einmal drüber geguckt, tatsächlich, aber nur drüber geguckt und es sofort wieder zur Seite gestellt. Aber Vorgespräche führe ich auch nicht. Das geht mir so wie dir, weil ich bin dann so engagiert und dann habe ich das Gefühl, die Energie ist weg.
Entschuldigung, Katja, ganz kurz, führst du Vorgespräche, Matze?
Nein.
Dann ist ja auch die Frage, wie führst du die, ne? Also man kann ja trotzdem über einen Rahmen sprechen oder man kann über Inhalte reden, ne? Also so. Also, jetzt hätte ich beinahe mein Glas umgeworfen. Das finde ich eine spannende Frage und zwar richte ich die mal an euch beide oder an uns. Ich stelle die mal in die Mitte. Über welches Thema kannst du dich immer wieder ärgern?
Also ich glaube, wenn ich anfangen kann, ich habe gerade das schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, wir haben gerade teilweise eine Krise des Wollens. Eine Krise des Wollens. Wenn ich eine Kolumne schreibe und da steht sogar drüber, die dauert 4 Minuten zu lesen, ja, und ich weiß aber schon, ich möchte, dass die jemand liest, also nehme ich ein interessantes Zitat und poste das, antworten die Leute nur auf das Zitat oder auf das, was sie glauben, was das Zitat impliziert. Jedenfalls lesen sie die Kolumnen nicht. Das macht mir Sorgen, und darüber rege ich mich auf, weil ich so denke, es lässt sich nicht alles auf der Welt in die Simpelheit eines Quotes reinpressen. Das geht einfach nicht, sondern manchmal muss man einen Gedanken irgendwo anfangen und der hört vielleicht auch erst 250 Seiten später auf. Das nennt sich dann halt Buch oder so. Aber Trägheit, diese Trägheit, die regt mich echt auf.
Bei den Menschen.
Bei den Menschen, ja. Mhm.
Bei mir ist es, also aufregen oder so, das wäre es zu groß. Ich find's dann,
natürlich. Matze Hielscher regt sich doch nicht auf.
Nee. Also nein, aber bei mir ist es, ich finde es dann eher verschenkt, wenn. Und da fallen mir gerade so direkt ein paar ein in meinem Bekanntenkreis, die sagen, aber nicht machen. Also die sozusagen, da gibt es den Wunsch, etwas zu tun oder etwas zu verändern. Mhm. Es gibt eine Idee, es gibt einen Traum, wie auch immer. Und eigentlich, und du denkst so, ey, sag mal, du hast, also das hast du, soll ich nochmal das Tape von vor 3 Jahren vorspielen? Mhm. Und so diese, also das ist eher, das ist dann aber nicht Trägheit, würde ich dann auch nicht sagen, aber dann denke ich immer so, dann hör, also ich will es mir eigentlich nicht mehr anhören.
Dann so, ne?
Ja, ich will es mir eigentlich nicht mehr anhören jetzt. Ich will, so, das ist mir jetzt. Ich
und warum ist das dann so?
Ja. Ich sag's dann, ja. Ich habe gestern zum Beispiel habe ich es gesagt. Ja, gestern hatte ich wieder so ein Telefonat und da habe ich dann gesagt, also das ist jetzt. Und dann war die Frage, was soll ich da jetzt machen? Da habe ich gesagt, ich empfehle dir das, was ich dir seit 10 Jahren empfehle. Mhm. Und das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Genau.
Was hättest du gefragt noch? Entschuldige, ich bin dir zuvor gekommen.
Ich hätte nur gefragt, was du glaubst, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob die Frage weit führt. Also ist das eher so ein, weil manchmal denken Menschen ja schon, wenn sie etwas sagen, dann ist das die Handlung. Mhm. Ne? Also das ist so eine Sprachhandlung. Ja, eigentlich müsste man doch nur und man denkt, aber dann mach. Ja.
Oder man denkt, es kommt was von außen irgendwie so. Ne? Ja. So Menschen, die so denken, das Leben kommt bei ihnen vorbei, anstatt ins Leben zu gehen.
Aber ich hätte jetzt nachgefragt, was du denkst, was dann der Grund dafür ist.
Ganz viele. Ich glaube, das eine ist, also ich tatsächlich meine ich, dass ganz viele eigentlich gar nicht wollen. Also das ist eigentlich so
eine Vision bleibt dann?
Es bleibt so eine Vision, es bleibt so ein Traum, es bleibt so eine Idee von sich selbst. Ich habe so einen Trick, den ich immer benutze, der ist ein bisschen gemein. Ich sage ihn jetzt trotzdem. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, das hatte ich neulich wieder, ich will mir Rauchen aufhören. Du kennst den schon, ne?
Nee, ich kenne ihn nicht, aber ich hatte gerade die Befürchtung, dass du über mich sprichst.
Nein. Ich will mir Rauchen aufhören, dann sage ich, willst du es wirklich? Mhm. So, ja. Will ich wirklich? Alles klar, du willst es wirklich. Okay, dann machen wir es so.
Ja, das.
Du hörst mit Rauchen auf, jetzt für ein Jahr. Und wenn du es nicht tust, musst du 500 Euro an die AfD spenden.
Oh.
Und dann ist es aber ganz,
dann musst du dich committen.
Ja. Mhm. Genau. Also du kannst auch eine andere, was anderes nehmen, aber das, ja,
ist, das ist schon, das ist schon
ganz schön krass, ja.
Das ist schon,
ja.
Ja.
Das ist schon übel.
Und danach ist es aber auch klar. Willst du es wirklich oder willst du es nicht?
Ja.
So.
Ja,
es,
ja.
Gibt, es gibt diesen schönen Spruch, wenn du, wenn
hörst du
dir
auf zu rauchen oder gehst du in die Hölle? Was?
Ich meine, es gibt so einen Spruch, wenn du dir unsicher bist, ob du was wirklich willst, dann nimm eine Münze mit Kopf und Zahl,
ja,
wirf sie hoch und frag dich, was du hoffst,
ja,
was da ist, wenn es wieder runterkommt.
Ja, stimmt.
Okay, aber ist ja auch kognitiv, ne? Also da müsste ich jetzt 3000.
Aber auch so.
Ja, aber Entschuldigung, also jetzt, ne, also willkommen jetzt hier mit Bob Blume, ne? Also die,
ja, das war gut. Ja.
Was hättest du gesagt?
Bei was?
Bei der Frage, worüber
ich mich immer wieder ärgere. Das sind auch tatsächlich die Dinge, die wir oft besprechen. Also ich ärgere mich darüber immer mal wieder, je nachdem, in welchem Kontext es kommt, dass wir so mit Kindern umgehen und dass wir so viel Wissen haben. Wir haben alles auf dem Tisch liegen. Wir wissen, was Kinder brauchen. Wir wissen, wie Kinder gesund, maximal gesund, psychisch und physisch aufwachsen. Und wir haben trotzdem eine Gesellschaft, in der das nicht möglich zu sein scheint. Warum auch immer. Ich habe das Gefühl, es hat was mit Angst und Kontrollverlust irgendwie zu tun. Deswegen verändert sich Schule nicht zum Beispiel. Aber das fängt ja schon auch in der Familie an, dass wir, ja, oder auch in der Gesellschaft, dass wir nicht uns klar geeinigt haben darauf, was ist eigentlich Gewalt? Wo fängt die an? Wo hört die auf? Ja, und dass wir Kinder nicht als Menschen behandeln, sondern nach wie vor so tun, als ob sie zu Menschen würden. Und das ist einfach was, was mich richtig, richtig aufregt, weil ich mir wünsche, dass Menschen ihre Prozesse entschleunigen. Und ja, diese schnell und unbewusst ablaufenden Prozesse, die stattfinden in Beziehungen, das, was wir ja hier auch machen, zu entschleunigen und den Fokus auf uns selbst zu richten als Eltern und als Gesellschaft und nicht immer auf die Kinder zu zeigen und alles zu pathologisieren und wirklich das Wissen, was wir haben, wir sind eine so hochentwickelte Gesellschaft, anzuwenden und zwar präzise anzuwenden und dann wirklich auch konsistent und konsequent Kinder in den Mittelpunkt zu rücken und zwar in einen Mittelpunkt, wo sie wirklich auch wachsen können und begleitet werden und diese Gesellschaft dann später und auch ihr Leben gestalten können. Ja, und das, also ich merke richtig, es regt mich einfach auf. Ich weiß, ich gehe nicht mehr zu einzelnen Menschen und reg mich auf, aber ich rege mich über diese Tatsache auf und ich verstehe es nicht. Und ich weiß natürlich, dass wir drei hier auch etwas tun dafür. Das ist auch die Energie, die ich hier in dem Familienrat habe, das immer wieder in die Welt zu bringen und auch Alternativen irgendwie reinzubringen. Aber das, es ärgert mich und hinter diesem Ärger, das merke ich jetzt auch gerade, liegt einfach auch echt ein Schmerz und eine tiefe Trauer darüber, dass das so ist. Weil solange wir das nicht verändern, und das ist meine Vision irgendwie, die ich tagtäglich verfolge, solange wir das nicht verändern und nicht dafür sorgen, dass Menschen gesunde Strategien haben, sich ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen zu können und nicht ständig im Mangel sind, werden wir immer Kriege haben. Das ist der Ursprung von Krieg auf dieser Welt. Sehr pathetisch, aber so empfinde ich das.
Ich habe das auch gerade gedacht. Also im Grunde genommen ist alles das, was du sagst, kann man 1:1 aufs Bildungssystem übertragen. Also mit dem Wissen darüber, wie Motivation funktioniert, wie gutes Lernen funktioniert, ja, wie Gemeinsamkeit funktioniert. Und genau, aber wenn man jetzt darüber sprechen oder wenn ich darüber sprechen würde, warum das so ist, dann würde das nicht nur eine Hotel Matze-Folge, sondern eine Alles-Gesagt-Folge. Deshalb mache ich hier einen ganz harten Cut und frage euch folgende Frage, die ich, eigentlich ist sie so ein bisschen banal und deshalb mag ich die. Was findest du, was findet ihr richtig lustig?
Was finde ich richtig lustig? Ich, also tatsächlich so Sprachbilder finde ich lustig. Also ich finde eigentlich ziemlich viel lustig. Also lustig im Sinne von Humor. Ich finde Humor total wichtig. Und es gab so eine Zeit, wo so, oder das ist ja auch etwas, was in Familien oft passiert, ne, dass der Humor und die Leichtigkeit weggeht. Über Situationen zu lachen und sich zu freuen. Also sich zu freuen, wenn Kinder ja so sehr tiefe Sachen sagen in ihrer Dimension, ja. Das finde ich lustig, da freue ich mich drüber. Oder aber ich gucke auch gerne, bin auch gerne in Comedy mit dabei oder so. Also ich lache einfach. Bitte?
Lieblingscomedian?
Nee, habe ich gar nicht. Also ich finde ganz viele toll. Also ich liebe Kurt Krömer schon ganz lange. Kaya Jenaer finde ich toll. Wen gibt's denn noch? Ich finde auch tatsächlich Mario Barth lustig. Ja, ich weiß. Ja, oh, immer alle so, oh. Aber ich finde diese Überspitzung und man weiß ja auch schon, was kommt und alle, oh, hier, ihr müsstet mal gucken, hier, die Stimmung wird eiskalt, eiskalter Wind hier durch den Arbeitsvertrag, ja.
Warum?
Ich finde das manchmal lustig, ja. So, aber es gibt, wahrscheinlich fallen mir jetzt gar nicht so die Entscheidenden an. Ich gucke wahnsinnig gerne Heute-Show. Also, das finde ich einfach fantastisch, muss ich sagen, ja. Die machen so lustige Dinge und ist schon ein bisschen seltsam, wenn man dann davor sitzt und so alleine laut halt lacht, ja. Also, das sind so Sachen, es gibt sehr viele lustige Dinge im
Matze.
Leben.
Ich kenne da nicht, ich habe einen Schulabschluss, weißt du? Was findest du lustig?
Ich finde, ich lache am meisten, wenn ich mich ertappt fühle.
Das heißt, du kannst auch über dich lachen?
Ja, und wenn das sozusagen die eigene Beräsigkeit durch jemanden, der auf der Bühne ist, wie dargestellt wird und die eigenen merkwürdigen Gedankengänge, die man so hat und das irgendwie hinkriegt, dann kann ich mich totlachen. Also dieses Einpinkeln vor Lachen, das kenne ich.
Toll.
Ja, es ist schön.
Und ich mag das aber auch, wenn Humor in so einer Verbindung ist. Das heißt, wenn man, keine Ahnung, natürlich habe ich das mit meiner Frau, auch mit unserem Sohn, wenn man so merkt, man ist jetzt irgendwie eine verschworene Gemeinschaft und wir verstehen das jetzt. Wir verstehen diesen Witz und niemand anders, meint man natürlich. Alle anderen würden auch verstehen. Die Insider, ich liebe Insider. Und über Menschen, über die ich vor allen Dingen lache, also Comedians sind es bei mir, Till Reiners liebe ich total, Phyllis Taschtern.
Mit Till Reiners und Phyllis zum Beispiel, dass dieses relativ neue Format, wie heißt
falsch,
das?
Aber lustig.
Falsch, aber lustig. Ja. Das ist sowas, das kann ich mir angucken und ich lache. Ne? Das ist, finde ich, so ein Unterschied. Ich finde, es gibt ja auch so Comedians und so, die guckt man sich an und mir geht's dann so, dann grinst man mal so. Aber bei dem ist es schon so, ich lache da richtig.
Aber ich habe das neulich mit meiner Frau geguckt, habe ihr das so gezeigt, das finde ich wahnsinnig witzig, guck mal. Und die sagt wirklich so, davor, keine Regung, nichts.
Ja, ich finde das aber auch sehr, sehr lustig, muss ich sagen.
Das ist echt interessant.
Und das finde ich so interessant auch, weil es eben ja kaum eine Linie hat, sondern weil es ja immer nur Impulse sind. Dann im Kopf was stattfindet. Mhm. Ja, so. Also es ist wirklich herrlich. Ja. Olaf Schubert ist mir noch eingefallen, den finde ich ganz toll. Ja. Hazel mag ich auch sehr, um auch mal nochmal eine Frau zu nennen.
Ja, dieses Format mit Olaf Schubert, Thorsten Sträter und
die Arena
und,
oder sowas, ne?
Wer ist der Dritte im Bunde? Johann König.
Ja, Johann König. Mm, herrlich.
Und das vielleicht, um mir die Frage auch selbst zu beantworten, das finde ich auch deshalb so toll, weil ich auch, da mag ich so dieses Surreale im Grunde genommen. Ja. Dieses, würde ich da sagen, und so, also habt ihr früher nie in der Badewanne gelegen, die komplett mit Nacktschnecken gefüllt war und man denkt, was?
Nein.
Was?
Ja, aber das Lustige finde ich bei denen auch, und das, da ertappe ich mich dann auch immer, dass man so mitlacht, weil die schon so lachen.
Ja, ja, ja.
Also das ist auch
das Ansteckende.
So. Ja, total. Ja.
Ich würde noch eine Frage ziehen und dann sind wir hier schon.
Ach nein. Abschied und Trennung.
Möchtest du denn, Katja, du hast eine Frage hier drauf geschrieben. Würdest
aber
du
nicht.
Die?
Muss nicht sein. Na, es ist vielleicht zu ernst jetzt für einen Abschluss.
Okay, dann.
Ja.
Zack. Katja, was wolltest du werden, als du klein warst?
Oh, als ich klein war, jetzt bin ich also ein bisschen größer, aber dafür älter. Also ich wollte ganz viele Sachen werden. Ich wollte Bäuerin werden. Ich bin ja aufgewachsen in Limburg, was eine sehr kleine Stadt ist. Damals hieß das Kleinstadt, heute würde ich fast sagen Dorf. Also wir wohnten auch da am Waldesrand. Und wir sind eigentlich jeden Tag zum Bauern gegangen, Bauer Schmidt war das. Und da haben wir Milch geholt und haben Kühe gefüttert und Katzen gesehen. Und ich dachte, ich möchte gerne so leben. Und habe aber dann gemerkt, dass man dann doch einen Bauern auch heiraten muss dafür oder halt schon auf dem Hof geboren sein muss. Und
könnte man ein TV-Format zu machen?
Ja, könnte man. Vielleicht bei RTL oder so. Also jedenfalls habe ich dann da wieder von abgesehen und dann wollte ich auch sehr gerne Zirkusartistin werden. Also ich habe geturnt früher und getanzt und fand einfach diese Zirkusatmosphäre, das ist heute irgendwie nicht mehr so und ich empfinde das auch nicht mehr so magisch. Ich war aber auch lange nicht mehr da. Aber ich fand so dieses Rumreisen und dieses auf dem Seil tanzen und irgendwie was zu zeigen. Also das habe ich ganz oft gespielt als Kind und an der Reckstange und so. Mhm. In irgendwelchen Höhen am Baum habe ich das alles nachgemacht und so. Das fand ich auch ganz toll. Das ist so das, was mir einfällt. Es gab ganz vieles, was ich irgendwie werden wollte.
Und gibt es jetzt was du jetzt noch werden willst?
Ach, guck mal, das ist doch fast schon eine Hotel-Matze-Frage. was ich jetzt noch werden will? Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin alles. Und es ist ein bisschen die Frage, was ich jetzt umsetze oder umsetzen würde. Und gerade muss ich sagen, bin ich an so einem Punkt, wo ich eigentlich sehr, sehr happy bin, weil mein Leben eben sehr bunt und sehr facettenreich ist. Also ich bin nicht nur Eltern- und Familienberaterin, ich bin nicht nur Podcasterin, ich bin nicht nur Autorin, ich bin nicht nur vor der Kamera, sondern ich kann das alles irgendwie in ein Leben packen und gucke morgens auf meine Woche und denke, cool, heute bin ich im Podcast, morgen bin ich in der Praxis, am Freitag bin ich vor der Kamera, das ist toll.
Ich finde das super schön, dass Katja das so sehen kann. Ich würde das gerne so sehen können, merke aber, dass irgendwo tief unten in mir was ist, was sich wünscht, zu sowas zurückzukehren vielleicht, wo man sagt, das bin ich. Mhm. Manchmal, weil mir Leute sagen so, als was soll man dich jetzt ankündigen, als Lehrer oder Autor oder Podcaster oder Kolumnist, dies, das. Und ich denke, dann denke ich immer, ich will nicht, such dir was aus und ich weiß es doch auch nicht. Ne, und manchmal habe ich so das Gefühl, ne, wie dieses erste Buch unseres Lieblings-Germanisten und Philosophen, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Und ich glaube, ich schaff's immer mehr, aber für mich ist das richtig ein anstrengender Prozess. Den Facettenreichtum
zu integrieren in deine Identität?
Nicht zu integrieren, sondern mir nicht irgendwie tief im Innern zu wünschen, dass ich an irgendeinem Punkt ankomme, wo ich nur eins bin. Ich würde das nicht gerne weiter wollen. Okay, ich möchte gerne eine Frage stellen noch. Eine letzte, wenn ich darf.
Ah, ja.
Und Matze?
Achso, Matze. Matze ist ja im Grunde, das ist ja eine Übergabe von mir. Ich dachte, der sagt jetzt halt nichts mehr.
Ja, ist gut.
Stell dich
mal. Aber ich würde gerne wissen.
Oh, nein, Matze.
Ich wollte als Kind Pfarrer werden.
Wie gut, dass du das nicht geworden bist. Entschuldigung, aber das da ist nicht so ein Verein, das muss man nochmal überdenken. Entschuldigung.
Aber vielleicht hätte Matze. Okay,
nein.
Gut.
Ich finde, du bist, also für mich bist du genau an der richtigen Stelle, aber das musst du natürlich entscheiden. Ja.
Danke. Ich würde mir gar nicht anmaßen zu sagen, dass ich das nicht denke. Ich fände es nur interessant, mit dieser fragenden Perspektive innerhalb der Kirche. Die Zeit rennt. Trotzdem die letzte Frage, ganz kurz. Zu welchem Thema wünschst du dir eine Folge im Familienrat? Die Frage finde ich als Ende für diese Folge nochmal ganz wunderbar.
Also ich persönlich, ich glaube...
Höre den Rat jetzt nie wieder, nein.
Nein, nee, ich finde tatsächlich, dass, du hast das erst schon gesagt, Pubertät. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel über Kinder und Beziehungen gesprochen haben, die zwischen 4 und 6 und 7 und so weiter sind. Und ich glaube, die Themen, die dann kommen mit der Pubertät, waren noch relativ wenig. Und da würde ich mir eigentlich viel mehr dazu wünschen. Zu diesem Thema, ja, zum Thema Pubertät finde ich spannend. Und noch mal mehr, also es ist sehr auf Kinder gerichtet natürlich. Das Kind ist so und so. Und wie machen wir das am besten? Also es ist noch manchmal zu wenig Familie gedacht. Also es ist oftmals... Die meisten Zuschriften kommen von Müttern und dann in Bezug zum Kind. Und ich glaube, also dieses System so ein bisschen breiter zu denken und zu gucken, das fände ich spannend. Ja, das kam mir zu kurz ein bisschen.
Also, wenn ihr guckt mich beide so erwartungsfroh an, ich sag mal, was ich dazu denke. Ich wünsche mir eigentlich so, wie wir auch vorher über die Identität gesprochen haben, dass die Fragen nicht aufhören, dass Menschen nie aufhören, Fragen zu haben, sich Fragen zu stellen, vielleicht auch uns Fragen zu schicken. Gerne zu Kindern, gerne zur Familie, gerne zu allem, weil ich glaube, dass Kinder uns zu Fragen bringen, die an das Leben gerichtet sind Und deswegen finde ich das hier so wertvoll, dass wir das machen dürfen.
Insofern ist es ganz wunderbar, wenn alle jetzt auch nochmal das Outro hören. Da kann man nämlich dann direkt nochmal sich merken und aufschreiben, an welche E-Mail-Adresse man uns Fragen schicken kann. Ab Juni dann mit Katja Saalfrank und Bob Blume.
Sehr schön. Ich freue mich sehr drauf.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt und ich merke sowieso schon, dass das ein gutes Team ist. Habe ich ja schon direkt bei der ersten Folge gemerkt. Und ich bin ja eh gern Bademeister. Und das wäre der andere Berufswunsch.
Das ist ja lustig.
Und ich finde so dieses irgendwo zu sitzen und zu gucken und Leute beim Planschen, alles schwimmt. Ab und zu muss man auch mal jemanden so reinschubsen oder auch mal jemanden retten auch ab und zu. Ja. Aber ja. Katja, vielen, vielen herzlichen Dank für die schöne Zeit. Wir hatten es schon bei der letzten Folge.
Ja, es war wirklich wunderbar.
Und Bob, auch dir herzlichen Dank, dass du dich da reinbegibst ins Schwimmbecken. Und ich habe es fernglas und gucke euch zu.
Ich komme über die Metapher nicht weg, aber ganz herzlichen Dank euch auch. Danke für das Vertrauen und danke für diese, ich glaube, meine ganz andere, aber hoffentlich auch für die ZuhörerInnen, sehr interessante Folge vom Familienrat.
Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Runde nicht zum letzten Mal gemacht haben, weil das, muss ich sagen, ist jetzt für mich eine ganz neue Erfahrung, apropos Lernprozess, ja. Und es ist wirklich für mich auch sehr spannend gewesen heute. Und ich nehme ganz viel mit. Vielen Dank euch beiden.
Danke.
Danke.
Tschüss. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat@mitvergnügen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und das Wichtigste ist, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Maxi Stumm, Schnitt und Mix Falk Andreas, Musik Andi Finz.